Und zum Feuilleton-Pressegespräch begrüße ich Edo Rehns, den stellvertretenden Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Heute in Ihrem Blatt ein Interview mit Sabine Rennefanz, Journalistin und Autorin des Buches Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration. Und ihr Buch hat sie geschrieben, als ihr klar wurde, dass es irgendeine Art der Verbindung geben muss zwischen ihr selbst, 1974 geboren, in Eisenhüttenstadt aufgewachsen, und dem Neonazi-Trio Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt, das jahrelang im Untergrund lebte und 10 Morde beging. Welche Gemeinsamkeiten sieht denn Sabine Rennefanz außer den ähnlichen Jahrgängen und dem Aufwachsen in der ehemaligen DDR?
Das ist die hauptsächliche Gemeinsamkeit, auf die Autorin abhebt, ist die sogenannte Orientierungslosigkeit, die viele nach 89, 90 bei sich festgestellt haben. Eigentlich auch generationenunabhängig, aber das mag vielleicht etwas gewesen sein, dass für junge Leute damals, Frau Rennefanz war damals 15, 16 Jahre alt, noch stärker ins Gewicht gefallen ist.
Aber man stockt ja trotzdem erst und denkt, muss es da wirklich eine Verbindung geben oder muss diese gezogen werden? Also geht sie in diesem Gespräch auch mit ihrer Zeitung so weit, dass sie selbst auch überlegt, dass diese Orientierungslosigkeit auch für sie hätte bedeuten können, in rechtsradikale Kreise abzurutschen?
Im Interview verneint sie das jedenfalls. Diese Frage stellt sie sich im Buch, soweit ich es verstanden habe, ausdrücklich nicht. Aber die von Ihnen angesprochene Verbindung zum nationalsozialistischen Untergrund besteht, ich will mal sagen, nur darin, dass man sich fragt, hätte ich nicht auch irgendwie in diese Richtung abdriften können? Das ist also eine Frage im Konjunktiv Irreales. Ist ja offenbar bei Frau Rennefanz und Gott sei Dank nicht passiert, aber das ist sozusagen das Spiel mit einer Möglichkeit, die sich eben der Frage verdankt, wie ist sowas möglich, dass junge Leute sowas tun?
Sie ist ja, oder sie klingt, nicht nur in diesem, auch in anderen Interviews, relativ wütend. Und mir ist aber noch nicht klar, vielleicht wurde das in dem Gespräch mit der FAZ ein bisschen deutlicher, auf was sie wütend ist, auf die Generation und die durch die gesellschaftlichen Umbrüche bestehende Orientierungslosigkeit. Oder ist sie wütend darauf, dass diese Generation immer noch von außen gesehen wird, ach so, ja, aufgewachsen in der ehemaligen DDR, deswegen auch gleich womöglich ein Problem mit Rechtsradikalismus?
Ich glaube, Frau Rennefanz ist auf alle so ein bisschen wütend. Ich glaube, dass sie natürlich auf NSU wütend ist, aus verständlichen Gründen. Ich glaube aber auch, dass sie auf eine öffentliche Debatte, die es seit mehr als 2 Jahrzehnten gibt, auch ärgerlich ist, die in aller Regel so aussieht. Einerseits wird gefragt, was hattest du mit der Staatssicherheit zu tun, du oder deine Eltern? Andererseits wird gleichzeitig unterstellt, naja, im Zweifelsfall doch irgendwie jetzt rechtsextremistisch eingestellt, und beschreibt dann, wie sie nach England gekommen ist und dann eben merkt, dass sie auf diese beiden Stereotypen eben nicht reduziert wird. Und das hat sie offenbar als sehr befreiend erlebt.
Könnte es passieren, Ihrer Meinung nach, auch nach diesem Gespräch, dass die Opferfamilien, die NSU-Opferfamilien mit der Erklärung von Rennefanz vielleicht auch ihre Probleme hätten? Also wird diese Entwicklung über die Erklärung eines Generationsproblems womöglich ein bisschen vereinfacht?
Vermutlich. Also ich glaube, dass das Buch von Frau Rennefanz ja nichts erklären kann, weil ich glaube, die Mordserie des NSU kann man in dem Sinne auch nicht erklären. Ich glaube, das Buch von Frau Rennefanz stößt hinein in eine öffentliche, ebenfalls schon seit über 2 Jahrzehnten laufende Debatte, die eben bei rechtsextremistischen Morden immer auch fragt, wie ist das möglich? Und das ist natürlich auch eine, sagen wir mal, die Bereitschaft zu einem Verständnis, dass es in anderen Mordfällen in der Form eben oft gar nicht gibt. Und da würde ich eben sagen, man muss es gar nicht erklären, man muss mal erstmal die Morde aufklären und dann die Täter verurteilen, rechtsstaatlich. Aber ich glaube, dass mit der Frage, kommt das aus der Mitte der Gesellschaft, kommt es vom Rand der Gesellschaft? Das ist ein endloses Thema, mit dem man auch nie fertig werden wird, glaube ich, weil das auch ideologisch je nach Standpunkt auch so vorbelastet ist, dass man wirklich ewig diskutieren kann. Deswegen ist natürlich diese Frage selber auch immer in ihrer Unlösbarkeit natürlich auch immer ein Dauerbrenner. Immer wenn rechtsextremistische Morde, meistens ja an Ausländern zu beklagen sind, fragt man sich, woher kommt das? Ach ja, man ist in der DDR aufgewachsen, da hatte man nicht so viel, da fehlte vielleicht die Disco im Ort. Naja, da kann schon mal sein, dass man irgendwie da Hand anlegt an Ausländer, dass man Asylbewerberheime anzündet, was auch immer. Ich glaube, diese Ursachenforschung, die führt am Ende auch nicht weit.
Was ist denn der Aufruf oder der Appell von der Autorin? Was wäre jetzt zu tun? Was muss passiert werden, worüber muss geredet werden und wofür könnte vielleicht auch Ihr Buch ein Anliegen bzw. ein Anfang sein?
Das Buch versteht sich, glaube ich, schon so als, ich will nicht sagen Kampfschrift, aber so als Statement der sogenannten Nachwendegeneration und arbeitet natürlich mit, sagen wir mal, vorsätzlichen Homogenisierungsgedanken, weil diese Nachwendegeneration ist ja in sich wahrscheinlich auch so ausdifferenziert wie jede andere sogenannte Generation auch. Ich glaube schon, dass die biografische, für jeden Einzelnen geltende und politische Zäsur nach 89, 90 schon vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt ist. Das denke ich schon, dass da irgendwie buchstäblich manches zusammenbrach. Infrastruktur, aber auch politische Weltbilder. Und ich glaube, dass man damit, ich will nicht sagen, erst am Anfang steht, das Thema kommt ja nicht zum ersten Mal jetzt auf, aber stellt sich bei jedem, zumindest aus Ostdeutschland stammenden Täterkreis neu. Was sind das eigentlich für Leute? Wie sind die aufgewachsen? Ich persönlich würde sagen, das kann man immer bei jedem Mord fragen, aber es geht erstmal um Aufklärung von Mord und Sanktion. Aber die Frau Rennefanz versucht schon, ihre eigene Generation auch in diesen Grautönen, auch in ihrer Alltäglichkeit sehr differenziert auszumalen und lässt ja auch gar keinen Zweifel daran, dass sie eben sagt, für mich wäre, glaube ich, nicht anfällig gewesen, auf irgendwelche, sagen wir mal, ausländerfeindlichen Parolen, auf irgendwie rechtsextremistisches Gedankengut hereinzufallen. So, das kann man ihr, glaube ich, auch gut abnehmen und sie lässt auch keinen Zweifel daran, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob man plötzlich mit der Bibel unterm Arm durch die Gegend läuft oder nach Russland geht, um dort quasi Missionsarbeit zu leisten oder in ein Kloster zu gehen oder ob man eben Mord verübt. Das ist ja ein großer Unterschied. Und daran lässt das Buch ja auch auf keiner Seite einen Zweifel. Es spielt nur mit gewissen Möglichkeiten, hätte ich nicht auch. Und das ist natürlich auch aller Ehren wert, sich da als Angehöriger eben dieser Generation zu fragen, bin ich nicht auch irgendwie aus einer gewissen Orientierungslosigkeit hin anfällig für, sagen wir mal, gewisse, wie soll man sagen, extremistische Verhaltens- und Denkformen.
Wir sprechen im Deutschlandradio Kultur mit Edo Rehns, dem stellvertretenden Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf der ersten Seite des heutigen Feuilletons finden wir auch noch einen Kommentar, um jetzt zu einem anderen Thema zu kommen, der sich auf die Vorwürfe des türkischen Kulturministers Ömer Çelik bezieht. Der hat nämlich geschimpft, dass deutsche Ausgrabungsteams in der antiken Stadt Milet ihren Arbeitsplatz, sagen wir mal, sehr unordentlich hinterlassen. Wie hat denn ist ja nur ein Teil der Streitigkeiten. Wie hat darauf Ihr Kommentator reagiert, auf diese Auseinandersetzungen?
Ja, mein Kollege Andreas Kilp hat es gewissermaßen selber als jemand, der sich mit der Materie auch seit vielen Jahren sehr akribisch auseinandersetzt, auch selber nicht auf sich sitzen lassen wollen und kommentiert den türkischen Minister schon sehr scharf. Also das ist schon ein gesalzener Kommentar. Und dass man sieht eben, das knüpft an natürlich an gewisse Wortklaubereien und Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Deutschland, die nicht geradezu bis zu Schliemann zurückreichen, aber die eben jetzt unter dem neuen relativ neuen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Patzinger, der ja selber auch Archäologe ist, wieder eine gewisse Brisanz gewonnen haben. Und natürlich muss man auch sagen, Stichwort Rennefanz und NSU-Komplex, diese ganze, sagen wir mal, rein eher kulturelle Auseinandersetzung wird natürlich auch so ein bisschen überlagert oder spielt ein bisschen hinein. Ja. Die Frage der Morde des nationalsozialistischen Untergrunds, das hat miteinander nichts zu tun. Nur man sieht eben, dass jetzt natürlich eben insgesamt, sagen wir mal, nationale Empfindlichkeiten auch auf Seiten der Türkei verständlicherweise geweckt sind. Das sieht man ja auch, dass der türkische Staatspräsident, das ist bei uns in der Zeitung heute der Aufmacher, die Schlagzeile bittet jetzt den Brand von Backnang in Baden-Württemberg rückhaltlos aufzuklären. An sich wäre das ja eine Selbstverständlichkeit, aber man sieht insgesamt, dass die Nerven so ein bisschen bloß liegt und dass sich auch Politiker zu Äußerungen, ich will mal sagen, hinreißen lassen. Ja. Und so würde ich den Kulturminister der Türkei jetzt auch so verstehen, dass es so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Eine Äußerung, die eigentlich gar nicht nötig wäre und die eher so Formfragen betrifft.
All das nachzulesen, sowohl diesen Kommentar als natürlich auch den FAZ-Aufmacher heute und das Interview Verzeihung mit Sabine Rennefanz in der heutigen Ausgabe der FAZ. Vielen Dank an Edo Rehns, den stellvertretenden Feuilleton-Chef. Und die FAZ, die erscheint in Frankfurt. Dort hören Sie Deutschlandradio Kultur auf 91,2.